Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gate 7 Podcast, wo es wie immer um die Themen Fernweh und Fotografie geht. Mein heutiger Gast ist Gunther Wegner. Gunther kommt aus der Nähe von Hamburg, ist allerdings in Brasilien geboren und als kleiner Junge ist er mit seinen Eltern zurück nach Deutschland gezogen. Die Verbindung nach Südamerika ist aber bis heute bestehen geblieben. Regelmäßig veranstaltet Gunther Fotoreisen dorthin in diese Region, in der er sich sehr gut auskennt. Er spricht Portugiesisch und ein bisschen Spanisch. Das hilft natürlich auch auf solchen Reisen. Darüber sprechen wir. Gunther gibt viele praktische Tipps, wie man auf Reisen bessere Fotos macht. Und wir sprechen auch über sein zweites Standbein als Fotograf. Und zwar hat Gunther eine Software entwickelt für Zeitrafferfotografie. Ein sehr spannendes Thema, über das ich auch bisher noch nicht so viel wusste. Und Gunther erklärt uns, was dahinter steckt, was diese Software kann, die er entwickelt hat. Und das ist, denke ich, für den einen oder anderen auch sehr interessant, sich in diesem Bereich ein bisschen weiterzuentwickeln und mal neue Wege zu gehen in seiner Fotografie. Bevor es mit dem Interview gleich losgeht, möchte ich noch kurz ein paar andere Dinge loswerden. Und zwar ist da einmal das Gewinnspiel. Thorsten Weigel, mit dem ich mich in einer der vorherigen Folgen unterhalten habe, war ja so freundlich und hat ein Exemplar seines aktuellen Buches Abenteuer Südhalbkugel zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Ja, und dieses Buch hat einen neuen Besitzer. Er heißt Manfred Lindemann. Herzlichen Glückwunsch, Manfred. Das Buch ist auf dem Weg zu dir. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen. An alle, die an diesem Gewinnspiel teilgenommen haben, diesmal aber nicht unter den Gewinnern war oder nicht der oder die Gewinnerin war, die haben in der Zukunft immer mal wieder die Chance, ein Buch zu gewinnen. Und zwar interviewe ich ja häufig auch Autoren, die in Büchern über ihre Reisen berichten. Und im Anschluss werde ich dann diese Bücher gerne weiterhin an die Hörerinnen und Hörer verlosen. Also es lohnt sich da immer mal aufzupassen, ob es möglicherweise ein neues Gewinnspiel gibt. So, eine andere Sache ist der Gate 7 Newsletter, in dem ich dann natürlich auch auf solche Aktionen hinweise. In den kann man sich eintragen auf www.gate7.de. Ja, und dann erfährt man alles, was so rund um den Podcast und den Blog herum passiert. Du erfährst natürlich auch immer, wann es eine neue Podcast-Episode gibt. Die sicherste Variante ist dabei aber einfach den Podcast auf iTunes oder bei jedem anderen Podcast-Player, den du benutzt, einfach zu abonnieren und dann laufen alle aktuellen neuen Folgen immer automatisch in deinen Feed ein. Und last but not least nochmal der Hinweis auf die Rezension bei iTunes, die mir natürlich sehr helfen, diese Show bekannter zu machen und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Also wenn du es bisher noch nicht getan hast, ich würde mich sehr freuen, wenn du ganz kurz bei iTunes vorbeischaust und mir dort dein Feedback hinterlässt. Vielen Dank, dass du regelmäßig einschaltest oder zuhörst, wenn es auf Gate 7 um Fotografie und Reisen geht. Und jetzt ohne weitere Umschweife hinein in das Interview mit Gunther Wegner. Hallo Gunther, willkommen in der Show.
Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und eigentlich hätten wir das Interview ja auch fast persönlich aufnehmen können. Du kommst auch aus Hamburg, glaube ich, ne?
Ja, eigentlich Schleswig-Holstein, aber das ist ja nicht weit. Also ich wohne in Ahrensburg, das ist 30 Kilometer von Hamburg. Manchmal hat man es innerhalb Hamburgs dann weiter als wir, die quasi aus dem Süden Schleswig-Holsteins anreisen müssen. Aber ja, stimmt, das hätten wir eigentlich machen können.
Ja, ich muss mir nochmal das Equipment dafür besorgen. Da bin ich bisher noch nicht so gut ausgestattet. Also so ein mobiles Aufnahmegerät, das steht bei mir noch auf der Liste.
Ach so, ja. Na, das hätte ich ja sonst stellen können. Also ich habe so einen Zoom-Recorder da, um ab und zu mal so ein paar O-Töne aufzunehmen, auch auf Reisen. Ja. Das ist eigentlich immer ganz praktisch.
Ja, aber ursprünglich kommst du ja gar nicht aus dem Norden hier. Erzähl mal, wo bist du geboren?
Also geboren bin ich in Brasilien und aufgewachsen auch. Ich bin dann irgendwann mit 11 Jahren mit meinen Eltern dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, weil meine Eltern haben halt da gearbeitet und sind dann halt irgendwann als Deutsche, wollten sie dann gerne wieder zurück nach Deutschland. Ja, als Kind hängt man damit dran, wäre sicherlich auch gerne da geblieben, aber das kann man sich dann in dem Moment nicht aussuchen. Bis heute leide ich unter dem deutschen Wetter, insbesondere im Winter.
Ja, aber dein Beruf, der ermöglicht es dir ja doch dann auch oft, diesem schlechten Wetter hier zu entfliehen.
Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt seit 5 Jahren in der, ja, ein bisschen mehr als 5 Jahren in der, ja, sehr luxuriösen Lage, dass ich mich halt selbstständig gemacht habe, halt, und dann auch noch in meinem, sag ich mal, in dem Bereich, das ich vorher als Hobby hatte, nämlich der Fotografie im weitesten Sinne. Und ja, das hat mir auch die Möglichkeit dann gegeben, zum Beispiel Fotoreisen anzubieten, wo ich halt mit Gruppen dann unterwegs bin. Und da kann ich mir natürlich dann auch die Ziele ein Stück weit aussuchen. Das heißt also, ich bin schon im Jahr ein paar Mal weg und genieße das auch. Und naja, wie der Zufall so will, ist es dann doch meistens auch irgendwie Südamerika, weil es mich da doch dann immer wieder hinzieht.
Ist ja fotografisch auch unheimlich reizvoll.
Ja, absolut. Also weiß gar nicht, ob es einen anderen Kontinent gibt, der so wirklich so vielfältig ist und so viele Highlights bietet. Ich meine, sicherlich gibt es eigentlich jede Region auf der Erde ist irgendwo für sich reizvoll, aber da gibt es schon viele unentdeckte Ecken und also wirklich wunderschöne Sachen zu erleben und zu entdecken, gerade als jemand, der gerne fotografiert.
Und bei dir kommt ja auch noch hinzu, dass du sprachlich sehr gut dann dich dort auch zurechtfindest, Portugiesisch perfekt, denke ich, und Spanisch hat man dann ja praktisch auch halb in der Tasche.
Ja, das habe ich mir dann irgendwann mal drauf geschafft mit so einem, ja, ich meine, einfach mal so einen CD-Kurs gekauft und habe mir den angehört. Und das Portugiesisch, ja, das spreche ich schon auch akzentfrei, weil ich das natürlich als Kind gelernt habe. Das Spanische dann halt so, dass man so durchkommt. Also es ist gerade die Spanisch Sprechenden, die also gerade zu einer Grenze zu Brasilien, die sagen immer, naja, gut, das Brasilianische hört man dann schon durch. Ne? Aber es reicht auf jeden Fall, um zurechtzukommen. Und es ist natürlich, glaube ich, gerade auf Reisen auch ein Punkt, je besser man sich natürlich mit den Menschen verständigen kann, umso leichter findet man natürlich Kontakte und umso leichter fällt es dann natürlich auch in die, ja, die fotografischen Dinge dann umzusetzen. Ne?
Ja, definitiv. Also die Sprache ist dann doch ja ein Skill, die oder eine Fähigkeit, die einem vieles dann noch als Fotograf einfacher macht und einem noch auf eine andere Art und Weise einen Zugang verschafft.
Ja, wobei man natürlich auch mit Händen und Füßen, das kann auch seinen Charme haben, ne?
Ja, das stimmt. Gunther, bevor du dich selbstständig gemacht hast im Bereich Fotografie und jetzt heute als ja Fotoreferent auf Reisen unter anderem arbeitest, was hast du vorher gemacht, beziehungsweise wie hat so dein Weg in die Fotografie als Beruf ausgesehen?
Ja, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann halt eigentlich so ganz klassisch in so eine Business-Schiene irgendwie gekommen. Zwar schon so im Bereich der Softwareentwicklung war ich dann Projektmanager, habe dann auch große Projekte gemacht. Am Ende habe ich dann sogar mal ein SAP eingeführt und war immer alles so irgendwo im IT-Umfeld, aber halt ja letzten Endes Projektmanagement und so eigentlich so der klassische ja Business-Job, wo man als Berater dann auch viel unterwegs war und ja viel gereist ist und ja zum Teil war es dann halt schon so, dass ich zu meinem Hobby der Fotografie dann nur noch wenig gekommen bin, es dann auch irgendwann so gemerkt habe, Mensch, man hat da so seine Urlaubstage, die muss man sich dann wirklich vom Munde absparen quasi. Ja, dann ist immer so dieses Ziel, das kennen ja die meisten, ne, dass man immer denkt, oh Mensch, wenn ich Zeit hätte, wenn ich reisen könnte, wenn ich das, was würde ich alles machen, ne?
Ja.
Und dann hat sich das halt so ergeben, dass ich irgendwann überlegt habe, Das kam eigentlich durch diese Beschäftigung mit der Zeitrafferfotografie, dass ich halt damals auch während meines normalen Jobs irgendwo in meiner Freizeit angefangen habe, dieses Thema für mich so zu entdecken und dann festgestellt habe, Mensch, das ist doch total spannend und vor allen Dingen ist es eine Nische, die irgendwie auch was Softwarelösungen angeht, eigentlich gar nicht besetzt ist. Und da habe ich dann irgendwie mal angefangen, so in meiner Freizeit ein bisschen was zu programmieren, um halt so einen die Möglichkeit zu schaffen, irgendwie mit Hilfe von Lightroom und einer externen Software halt Zeitraffer zu bearbeiten. Und das Ganze hat dann so einen Nerv getroffen zu dieser Zeit. Das ist jetzt irgendwie so, ja, 7 Jahre her ungefähr. Und gab so viele Interessenten, die da irgendwie Bock drauf hatten. Dann habe ich halt eine Webseite gebaut, dann habe ich das da zum Download angeboten und es kam so wahnsinnig viel positives Feedback, dass ich mir dann halt irgendwann überlegt habe, Mensch, warum eigentlich nicht? Warum machst du dich damit nicht selbstständig? Weil es gab halt keine andere Lösung am Markt dafür. Und das ist halt immer so das, was ich auch früher so, wenn ich mal drüber nachgedacht habe, Mensch, ja, machst dich selbstständig, aber womit, ne? Da fehlt immer so die Idee. Und wenn man dann aber plötzlich irgendwie so ein Ding hat, was eigentlich echt gut funktioniert, dann wäre es eigentlich blöd gewesen, es nicht zu machen. Und das hat mir dann natürlich die Möglichkeiten dann eröffnet, auch die anderen Sachen zu machen, weil dann, ich sag mal so, wenn ich Fotoworkshops anbieten will, die am Wochenende sind, das funktioniert halt nur ganz schlecht, wenn man die ganze Woche irgendwie jeden Tag 10-11 Stunden arbeitet. Ne? Dann möchtest du am Wochenende auch einfach mal durchatmen und dann nicht schon wieder irgendwie da auch etwas arbeiten, auch wenn es dann halt vielleicht mehr Spaß macht. Ne? Mhm. Und so ähnlich ist es dann halt mit den anderen Sachen, sowas wie Fotoreisen oder so, das wäre ja unmöglich. Das kannst du ja nicht in deine paar Urlaubstage da noch unterbringen. Aber die Flexibilität habe ich dann halt gehabt, als ich selbstständig war. Wobei ich dann auch gemerkt habe, Mensch, es ist doch, man hat dann doch viel zu tun. Also im Endeffekt arbeite ich eigentlich heute mehr als vorher und vorher war es auch schon viel. Aber der große Unterschied ist, dass ich halt irgendwie mich selber, ich einfach Lust darauf habe. Also ich muss mich eher umgekehrt dann bremsen, mal weniger zu machen, weil das ja alles irgendwo Dinge sind, wo ich Bock drauf habe.
So. Ja, die idealen Voraussetzungen, wie du es beschrieben hast, eben nicht einfach nur so in die Fotografie gestürzt und gesagt, ich verdiene jetzt mit Bildern oder dem Verkauf von Bildern Geld oder mach nur Fotoreisen und Workshops, sondern du hast eben mit dem Hintergrund aus der IT und dem Interesse für diese Zeitraffer-Fotografie da so ein Produkt gefunden, was ja letztendlich so ein bisschen ein Steigbügel in die Selbstständigkeit da für dich war.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja letzten Endes eigentlich, es ist ja eine Software letzten Endes, ne? So, das heißt, es ist eigentlich gar nicht, dass ich mein Geld mit Fotografie im engeren Sinne verdiene, indem ich jetzt also Fotos verkaufe. Das eigentlich gar nicht oder ganz, ganz selten, ne? Sondern es ist halt einfach letzten Endes, ein Großteil ist es halt Softwareentwicklung, Support, sich kümmern halt um die Kunden. Es ist eigentlich auch wieder ein normales Business, ne? Nur dass ich es halt als mein eigener Chef mache und dass ich halt dadurch die anderen Dinge, die ich halt gerne mache, nämlich mit Menschen unterwegs zu sein und denen halt ein bisschen Fotografieren beizubringen, dass ich das halt nebenbei machen kann. Ne? Also kann man schon fast sagen, das ist eigentlich fast ein Hobby dann eher, diese Fotoreisen. Und das andere ist halt so der Job. Aber das Ganze hat natürlich irgendwo einen fließenden Übergang. Dadurch, dass ich natürlich auch nicht irgendwie morgens um 8 im Büro sein muss und abends um 6 sage, so, jetzt muss ich aber nach Hause fahren, sondern ich halt im Grunde genommen eigentlich immer arbeiten kann, wo man halt dann auch aufpassen muss, dass es halt dann auch nicht zu viel wird, weil dann plötzlich ist halt eben, hast du halt eben kein Wochenende mehr und abends setzt du dich dann doch nochmal hin, ach, und dann ist auch hier noch einer und der hat auch noch eine Frage, dann beantwortest du die danach zum 11 dann nochmal und so, ne? Also man muss ja schon so ein bisschen gucken, und ich glaube, das ist eigentlich so das Schwierigste, dieses dann, irgendwo diese Abgrenzung zwischen der Freizeit und dem Job, wenn das alles doch so fließend ist, ne?
Ja, da verwischen die Grenzen dann ganz leicht.
Ja, absolut.
Mhm. Ja, bevor wir über deine Fotoreisen und über die Reisefotografie sprechen, lass uns noch ein bisschen über die Zeitraffer-Software sprechen. Ich muss zugeben, ich habe bisher kaum Erfahrungen damit gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen, was genau dahinter steckt und was deine Software kann.
Ja, meine Idee damals war halt, als ich damit angefangen habe, ich habe halt als Foto-Enthusiast natürlich immer mit Lightroom gearbeitet, einfach weil man da seine RAW-Bilder so toll bearbeiten kann und das geht einem irgendwann in Fleisch und Blut über. Und da war halt einfach die Idee für diese Zeitraffer, die ja letzten Endes nichts anderes sind als eine Sequenz von ein paar hundert Bildern, die im gleichmäßigen Abstand da aufgenommen wurden, dann halt eben dieses gleiche Werkzeug zu nutzen. Denn ich glaube, jeder Fotograf hat das schon mal erlebt, wenn er mal versucht hat, irgendwo sich mit einer Videosoftware auseinanderzusetzen und ein Video zu schneiden oder halt die Farben zu bearbeiten, das sind halt ganz andere Werkzeuge, da muss man sich extrem umstellen. Und der zweite Unterschied, den man halt bei einem Videobearbeitungsprogramm ist, dass man halt immer schon auf diesem Video arbeitet, was per se schon eine deutlich schlechtere Qualität hat, sagen wir mal irgendwie auf JPEG-Niveau und noch schlechter, aber man von da aus dann halt eben nicht mehr auf die RAW-Daten kommt. Und was ich halt machen wollte, war halt so eine Zeitraffersequenz fotografisch zu bearbeiten, sodass halt eben das Charakteristikum des Fotos erhalten bleibt und ich halt immer noch wirklich diesen mega Bearbeitungsspielraum habe, dieser RAW-Dateien, aber am Endeffekt dann hinterher irgendwo eine kurze Filmsequenz rauskommt, die dann im Grunde genommen aussieht wie ein animiertes Foto, einfach von der Qualität her. Ne? Und das ist eigentlich die Idee dahinter, dass man sich halt in seiner Sequenz von ein paar hundert Bildern, die man da aufgenommen hat, einfach, sagen wir mal, zwei, drei Bilder raussucht, eins am Anfang, eins am Ende, vielleicht noch eins in der Mitte oder zwei in der Mitte und die halt in Lightroom bearbeitet, beliebig. Und dann hinterher die Software hat, die alle Zwischenbilder entsprechend mit sanften Übergängen quasi versieht und die Bearbeitung dann auf alle Zwischenbilder anwendet, so ohne dass man das sieht. Also sprich, du möchtest halt beispielsweise irgendwie einen Sonnenuntergang oder in einer blauen Stunde was machen, wo sich zum Beispiel der Weißabgleich über diese Sequenz hinweg ändern soll, dann setzt du halt einfach am Anfang den Weißabgleich so, am Ende anders und in der Mitte vielleicht noch ein bisschen anders und alle Zwischenbilder werden automatisch berechnet und das Ganze funktioniert halt über diese XMP-Metadaten von Lightroom. Das heißt, es sind im Grunde genommen nur Zahlen, die da berechnet werden und es wird nicht in das endgültige Bild erstmal eingerechnet, sondern erst ganz am Ende, wenn man dann aus Lightroom exportiert und all diese ganzen Bearbeitungen angewandt hat, dazu gehört dann auch sowas wie Zeitraffer zu deflickern. Das heißt also, wenn man halt unterschiedliche Helligkeiten in den Bildern hat, was zum Beispiel durch Toleranzen bei den Kameras und so weiter passieren kann, dass man halt auch diese Flicker-Effekte automatisch rausrechnen kann. Das macht halt auch das LR Timelapse und all diese Dinge. Also man kann dieses Deflicker zum Beispiel in 5 Durchgänge anwenden und die Qualität wird nicht schlechter, weil im Endeffekt steht dann doch wieder nur eine Zahl, die halt auf das Originalbild dann angewandt wird und man dann hinterher ganz am Ende erst einmal exportiert. Und das ist halt der große Unterschied, wenn man solche Multi-Durchgangs-Bearbeitungen in der Videosoftware macht, dann wird es halt bei jedem Durchgang, wird eigentlich das Quellmaterial immer schlechter und das ist halt eben halt in diesem RAW-Workflow eben nicht der Fall. Und da sind halt in den letzten Jahren also wahnsinnig viele Funktionen dazugekommen, die zum Beispiel dieses automatische Berechnen von solchen Tag-Nacht-Übergängen. Also wenn du beispielsweise einen Zeitraffer aufnimmst, den du tagsüber anfängst und nachts aufhörst, dann hast du ja völlig unterschiedliche Kameraeinstellungen, die du brauchst. Also tagsüber, keine Ahnung, ISO 100, mittlere Blende und sag ich mal eine hundertstel Sekunde. Ja, und nachts brauchst du dann halt irgendwie ISO 3200, 5 Sekunden Belichtungszeit, ne? So, und da habe ich halt ein Verfahren entwickelt. Man hat das, also diese Art der Sequenzen hat, früher hat man dem den Namen gegeben, den heiligen Gral der Zeitrafferfotografie, weil die Leute gesagt haben, das geht nicht, das kann man nicht machen. Und man muss sich da irgendwie mit Tricks behelfen. Und das zum Beispiel im Video dann überblenden oder sonst irgendwie. Und ich habe gesagt, Mensch, ach, geht nicht, ist irgendwie doof, ne? Und habe dann mir dann halt überlegt, warum machst du das nicht ganz genauso, dass du halt wieder diesen Dynamikumfang der RAW-Time benutzt, um einfach während der Aufnahme die Kamera nachstellst. Also ganz simpel am Anfang, mit der Hand einfach die Belichtungszeit, die ISO verändern während der Aufnahme Und dann bekommt man aber natürlich solche Sprünge, weil man bei während der Aufnahme immer nur Drittel Blendenstufen ändern kann. Und dann gibt es natürlich immer einen Helligkeitssprung. Und diese Sprünge, die rechnet das Programm dahinter auch wieder mit einem Klick. Da klickt man einmal auf den sogenannten Holy Grail Wizard drauf und der rechnet dann all diese Sprünge raus. Und du kriegst im Grunde genommen schon mit diesem einen Klick dann hinterher eine glatte Sequenz und kannst damit wirklich beliebige Übergänge machen, vom Tag in die Nacht wieder in den Tag. Da gibt es Leute, die machen da irgendwie 5 Tage hintereinander solche Übergänge und das sieht hinterher einfach perfekt aus. Ne? Und das halt auch wieder auf Basis dieser RAW-Dateien und der Metadaten, sodass halt du halt die maximale Qualität kriegst. Du kannst das Ganze dann hinterher bis zu 8K oder sogar noch höher. Jetzt neulich hatte ich gerade einen Kunden, der meinte, er hat irgendwie 50 Megapixel Bilder hat er aufgenommen mit seiner Kamera und hat die dann hinterher in voller Auflösung als Video ausgegeben. Da habe ich erstmal gestaunt, aber auch das ging dann, es hat funktioniert mit Ella Time. Das wäre jetzt nicht mein Anwendungsfall, also 50 Megapixel Video abzuspielen, aber ja, für ihn war das völlig selbstverständlich. Er sagt, sein Kunde verlangt das und er macht das dann halt damit, ne?
Ja. Ja, sind ganz tolle Dinge, die man mit dieser Software machen kann. Und ja, für alle, die sich das jetzt nicht ganz so vorstellen können, wie das aussieht, ich verlinke da in den Shownotes dann auch zu der Seite, auf der ja man dann auch Videos sehen kann, wie das, wie diese Software dann einsetzbar ist.
Ja, ich habe ja jetzt ganz frisch eine neue große Version rausgebracht mit etlichen neuen Features und habe dazu jetzt auch gerade ganz neu auch wieder etliche Tutorial-Videos gemacht, wo ich das halt ganz Schritt für Schritt auch am Rechner dann halt erkläre. Die meisten sind halt auf Englisch auf der ellatimelapse.com-Seite, aber ich habe auch ein deutsches gemacht, wo ich halt sehr umfassend einmal den Workflow zeige und halt das links und rechts erkläre. Und ja, vielleicht kannst du darauf verlinken einfach, das ist bei mir auf gewegner.de und das kann man sich einfach mal anschauen und man kann ja eine kostenlose Version von dem Ella Timelapse runterladen. Damit kann man Zeitraffer bis 400 Bilder Länge machen und 400 Bilder, das ist schon ganz schön lang, das ist ein Videoclip von 12, 13 Sekunden hinterher, der dabei rauskommt. Und das ist ja schon relativ viel. Das heißt also, viele Leute nutzen wirklich die kostenlose Version. Das war bei mir auch von vornherein eigentlich mein Anliegen, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte auch dieser Zeitraffer-Community was geben. Natürlich freue ich mich auch, wenn jemand das regelmäßig nutzt, wenn er dann hinterher eine Lizenz kauft. Ich meine, von irgendwas muss ich auch leben. Ne? Ja. Aber trotzdem ist es für mich auch völlig in Ordnung, wenn man das halt kostenlos nutzt. Dafür gibt es ja die kostenlose Version.
Ja, klar, verlinke ich gerne. Gunther, die Technik, das ist so die eine Seite und das, was man dann mit Bildern machen kann im Post-Processing, da am Anfang steht dann aber immer so die fotografische Idee oder die Frage, was möchte man überhaupt mit seiner Fotografie erreichen? Was für eine Bedeutung hat sie für einen persönlich? Und ja, diese Fragen, die würde ich gerne mit dir jetzt im weiteren Verlauf ein bisschen vertiefen. Wie hat das bei dir damals angefangen? Kannst du dich noch an deine ersten Erfahrungen mit einer Kamera erinnern? Was hat dich damals so fasziniert, Fotos zu machen?
Oh, das ist schon verdammt lange her. Ja, das war natürlich noch zu analogen Zeiten. Damals, ja, wie bin ich überhaupt dazu gekommen zum Fotografieren? Also ich habe schon, glaube ich, immer eine Faszination dafür gehabt, auch schon mit den ersten Kameras damals von meinen Eltern natürlich irgendwie immer Lust gehabt, mal mit rumzuspielen und Fotos zu machen. Aber so richtig ging das dann los. Ich glaube, da war ich, also muss ich 14 oder sowas gewesen sein, habe ich mir dann eine Spiegelreflex gekauft, weil ich diese also allein schon auch die Technik faszinierend fand, ne? Einfach, weil meine Eltern, die hatten natürlich so eine alte Canon Rangefinder Kamera. Ja, heute würden die Leute sagen, Mensch, voll Retro, total geil, ja. Ja. Damals war das halt so, ja, ich guck durch diesen Sucher und das sieht halt alles irgendwie verzerrt und ätzend aus. Und dann aber das erste Mal durch eine Spiegelreflex geguckt und gedacht hab, boah, was ein Riesenbild. Das ist der Hammer, ne? Also, und wenn es unscharf wird, dann sieht man das auch wirklich auf dieser Mattscheibe. Das hat mich völlig fasziniert. Also, doch auch erstmal von der Technik her, muss ich leider Gottes so sagen. Ja, aber das war natürlich damals eine ganz andere Qualität als die Technikdiskussionen, die heute ablaufen. Ich meine, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, zu schätzen, gerade so die halt eben nicht aus diesem, die das damals nicht so mitgekriegt haben oder aus diesem Analogbereich kommen, was sich da getan hat, ne? Also ich habe mir jetzt gerade vor kurzem mal im Vergleich irgendwie einen Dia angeschaut, was ich vor 20 Jahren in Rio auf dem Zuckerhut gemacht habe, und die gleiche Szene zur blauen Stunde jetzt mal mit einer aktuellen DSLR fotografiert. Ich habe das, glaube ich, bei uns mal im Fotoschnack im Vergleich gezeigt, und das ist der Wahnsinn, ja, wo wir heute stehen. Also ich kann das teilweise gar nicht verstehen, wenn es dann irgendwie diese ganzen Diskussionen mit dieses Modell und dann gibt es ein Nachfolgemodell und so. Ich sag mal, auf welchem Niveau wir heute diskutieren, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber ich will jetzt auch den Bogen wieder zurückschaffen zu dem, worauf du eigentlich hinaus willst, nämlich eigentlich was einen beim Fotografieren inspiriert. Und ich glaube, bei mir es ist ganz ähnlich gewesen wie bei, glaube ich, ganz vielen anderen, dass es immer wieder Phasen gibt, wo man sich für bestimmte Dinge begeistert, so, ne? Also ich glaube, es gibt einfach solche Phasen, wo man sagt, Mensch, heute gehe ich raus in den Garten und fotografiere Krokusse. So, das gab sicherlich mal eine Phase, wo das so war, wo man dann im Frühling auf dem Rasen liegt und Makros von diesen Krokussen macht, wie sie da rauskommen. So, dann gibt's hinterher wieder eine Phase, wo ich sage, oh, ey, Krokusse fotografieren, das ist doch voll langweilig, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, so, ne? Und dann gibt es wieder andere Dinge. Also ich glaube, dieses das ist, glaube ich, das Schöne an der Fotografie, dass es halt eben klar diesen einen technischen Bereich gibt, aber dann diesen Bereich gibt, wo man sich selber irgendwie austoben kann, wo man einfach eine Idee hat oder etwas hat, wo man sagt, Mensch, darauf habe ich jetzt Lust, das zu fotografieren. Und da gibt es so wahnsinnig viele Facetten. Das ist der Hammer, ja. Ob es jetzt Makro ist, ob es Wildlife ist, ob es Sportfotografie ist, ob es Models sind und dann in allen Kombinationen so, ne? Und ich glaube, das ist das, was mich auch so fasziniert und seit, was weiß ich, irgendwie knapp 30 Jahren irgendwie da nicht loslässt, bei diesem Hobby doch letzten Endes, weil es immer wieder was Neues gibt. Dadurch wird es halt auch nicht langweilig, weil man immer wieder sich was Neues suchen kann und man sagt so, darum kümmere ich mich jetzt mal und das, da habe ich jetzt mal Bock, und dann probiert man sich da aus, und wenn das dann irgendwann langweilig wird, dann gibt's schon wieder das Nächste.
Ja, diese enorme Abwechslung, die da drin steckt in der Fotografie. Gibt es trotzdem irgendein Thema oder ein Motiv, was sich so ein bisschen durch deine Fotografie durchzieht?
Naja, ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit diese Reisefotografie ist. Zum einen natürlich, weil man auf Reisen dann schon mit der Intention auch oft unterwegs ist, dann jetzt auch Fotos zu machen. Zum anderen, weil das natürlich das Neue, das Faszinierende dann ist, diese neuen Landschaften und vor allen Dingen natürlich auch Menschen und Tiere und, ne, also das irgendwie versuchen, was man selber empfindet, wenn man ein neues Land bereist oder überhaupt ein Land bereist, irgendwo mit seiner eigenen Subjektivität zu garnieren, also wie man es selber sieht, weil ich glaube, das ist ja bei jedem anders. Also das, was man empfindet, wenn man irgendwo ankommt und eine neue Gegend für sich erforscht oder für sich entdeckt, das ist ja für jeden ganz individuell. Und dann zu versuchen, dieses Typische, was man selber als typisch empfindet, irgendwo in Bilder zu fassen. Und ich glaube, das ist das Faszinierende. Wenn ich mit meinen Fotogruppen unterwegs bin, ist es immer ganz spannend zu sehen, wenn wir dann Bildbesprechungen machen. Wir sind im Grunde genommen alle jeden Tag eigentlich am gleichen Ort, halten an den gleichen Stellen an, sind in der gleichen Region und im Grunde genommen, sag ich mal, selten mehr als 100 Meter voneinander entfernt, und trotzdem macht jeder unterschiedliche Bilder. Und das finde ich halt sehr charakteristisch eigentlich dafür, dass man dadurch halt, oder dass einem das halt so ganz deutlich macht, wie viel Individualität doch eigentlich in der jeweiligen Fotografie oder in dem jeweiligen Menschen steckt. Und das versuche ich halt irgendwo dann auch zu fördern, das auszuleben oder diese persönlichen Erlebnisse dann halt auch in Fotos umzusetzen.
Ja, das ist das Tolle, dass man damit ein Medium hat, um ja das auszudrücken, wie man seine Umwelt wahrnimmt.
Ja. Und man muss ja noch nicht mal wirklich, ich will gar nicht sagen, man muss nicht unbedingt jetzt die megatechnischen Fertigkeiten dafür haben. Ne? Also wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinreisen würde und würde sagen, ich möchte das jetzt in, ja, auf Öl festhalten, möchte jetzt Ölbilder malen, so, ja, dann müsste ich ja auch wirklich gut zeichnen können, um die Dinge, oder gut malen können, um die Dinge dann, die ich da erlebe, dann auch ansprechend in ein solches Gemälde umsetzen zu können, ne? Mit der Kamera kann das im Grunde genommen jeder. Natürlich muss man ein paar Basics lernen, aber das ist im Vergleich zu anderen Disziplinen so wahnsinnig einfach, ja. Es ist viel wichtiger, dieses Sehen und diese eigene künstlerische Kreativität halt irgendwo umzusetzen. Und ich meine, oft ist es ja wirklich bei der Kamera so, dass es ist einfach eine Wahl des Standorts, ja. Das macht im Grunde genommen schon 80% aus. Gehe ich mal in die Hocke, gehe ich mal nach links, suche ich mir meinen Vordergrund, meinen Hintergrund. So, das ist im Grunde genommen technisch total einfach. Aber es muss halt gesehen werden, es muss halt gemacht werden, ne?
Ja. Du hast das Sehen angesprochen. Wie hat sich bei dir so dieses fotografische Sehen entwickelt?
Boah, das ist immer schwierig, ne? Weil ich glaube, das ist einfach ein stetiger Prozess des Lernens und der wird auch nie enden. Also im Grunde genommen hängt es ja auch mit dem persönlichen, gerade aktuellen, ja, Geschmack der aktuellen Motivation zusammen, was man jetzt machen möchte oder was einen jetzt gerade selber anspricht. Und das war das, was ich vorhin ja auch schon so ein bisschen angesprochen habe. Es kann ja sein, dass man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, jetzt sagte, mich interessiert mich jetzt total für blaue Stunde-Fotografie. Die sehen ganz toll aus, diese Bilder. Und versuch da halt schöne Motive umzusetzen. Ja, dann machst du das halt irgendwie 2-3 Jahre lang, dann stellst du fest, naja gut, okay, im Endeffekt habe ich das alles jetzt schon mal fotografiert. Jetzt versuche ich halt andere Dinge damit reinzunehmen. Ne? Und ja, dieses Sehen, wie entwickelt sich das? Also ich bin jetzt nie irgendwo bei einem Fotokurs gewesen oder bei einem Coaching oder Workshop oder so, wo mir das jemand erklärt hätte. Also ich habe das schon irgendwie einfach selber probiert, mir meine eigenen Gedanken gemacht und versuche halt diese Didaktik, die ich da sozusagen für mich selber in diesen, ja, knapp 30 Jahren da irgendwo mir erarbeitet habe, dann so einfach wie möglich eigentlich heute zu transportieren, wenn ich Menschen das erkläre. Weil ich finde auch, da sind halt so wahnsinnig viele Dinge, die überkompliziert eigentlich die Leute verwirren, wo man eigentlich mit viel einfacheren Herangehensweisen im Grunde genommen dazu kommt, dann doch wieder auf diese Essenz zurückzukommen, nämlich einfach sich zu überlegen, was möchte ich denn jetzt eigentlich zeigen und wie bekomme ich das in ein ansprechendes Bild, was mir dann vor allen Dingen selbst gefällt.
Also ist das auch so deine Herangehensweise auf den Fotoreisen, dass du deine Teilnehmer in erster Linie ja ein bisschen anleitest oder versuchst zu erfahren, was sie gerne ausdrücken wollen und ihnen dann dahingehend Hilfestellung gibst, zu sagen, welche Umsetzungsformen es da dafür gibt, wie man das zu dem gewünschten Ergebnis dann kommt. Ist das so die Herangehensweise?
Genau, also im Grunde genommen geht es eigentlich zunächst mal wirklich relativ kurz einmal darum, die technischen absoluten Basics zu vermitteln, damit man weiß, wie man dieses Werkzeug, weil das ist ja schon wichtig, dass man sein Werkzeug beherrscht, auch wenn es ein relativ einfaches Werkzeug ist. Aber das versuche ich auch wirklich so darzustellen. Ich habe ja auch letztes Jahr dieses Buch gemeinsam mit meiner Frau veröffentlicht, Diana lernt fotografieren, wo ich halt genau diese Didaktik in einem sehr einfachen, kann man schon fast sagen, Workflow, ohne zu viele Freiheitsgrade, weil das finde ich immer lenkt komplett von der Fotografie ab. Diese Kameras haben alle wahnsinnig viele Einstellmöglichkeiten, aber sobald ich anfange, über Einstellungen nachzudenken, bin ich eigentlich aus meiner Kreativität raus. Das heißt, ich versuche, diese Freiheitsgrade irgendwo zu eliminieren und zu einem einfachen Vorgehen zu kommen. Das heißt, dass die Leute eine einfache Vorgehensweise haben, wie sie ihre Kamera bedienen. So, dann ist das aus dem Kopf raus. Klar, man muss ein bisschen üben, aber dann ist das aus dem Kopf raus. Und dann können wir uns halt um die Motive kümmern. Und dann hängt es natürlich immer davon ab, in welchen Situationen sind wir denn jetzt? Machen wir Landschaften? Fotografieren wir Tiere? fotografieren wir Menschen so. Und da gibt es natürlich dann verschiedene Vorgehensweisen, wie man dann halt versucht, dann das wirklich in schöne Bilder zu bringen. Wobei dieses schöne Bilder auch wieder sehr subjektiv ist, weil im Endeffekt sage ich immer, es muss dem Fotografen ja erstmal in erster Linie selber gefallen. Also ich hatte nicht so viel davon, Dinge irgendwie dafür zu fotografieren, also unter der Prämisse, ob das jetzt anderen gefällt, weißt du? Gerade wenn man jetzt so, also hast ja auch manchmal Leute, die sind irgendwie nur auf Fotowettbewerbe aus oder nur auf die Bilder im Fotoclub zu zeigen und dann wirst du immer wieder kritisiert und dann, ja, im Endeffekt versuchen sie dann hinterher nur noch für die anderen zu fotografieren, damit die sie dann nicht mehr kritisieren und das finde ich halt falsch und ich finde so dieses ja, ist das ein schönes Bild oder kein schönes Bild, ist halt eben sehr, sehr subjektiv und in erster Linie sollte man halt so fotografieren, dass es einem selber gefällt.
Ja, absolut. Also das kann ich nur unterstreichen. Das finde ich auch unheimlich wichtig, dass man, natürlich freut sich jeder darüber, wenn die Fotos auch bei anderen gut ankommen und man dafür Lob erhält. Aber in erster Linie ja, sollten die Fotos einem selbst gefallen. Und was auch wichtig ist, finde ich, ist, dass man den Prozess genießt und nicht immer nur auf das fertige Foto schaut, sondern ja, das so als Ergebnis dann sieht.
Vor allen Dingen das Ganze ändert sich ja auch. Das ist ja so eine fließende Geschichte. Also das, was ich vielleicht vor 5 Jahren fotografiert habe, was mir da gut gefallen hat, hat mir dann vielleicht vor 2 Jahren schon nicht mehr so gut gefallen. Ja, also das sind ja auch Dinge, die ändern sich ja mit der Zeit. So, das heißt, man kann ja nicht erwarten, dass man selber als Sender jetzt, der ein Foto hat, was einem im jetzigen Stadium gut gefällt und das jetzt irgendwie raussendet an andere Menschen, denen das zeigt, die Empfänger, und dass alle diese Empfänger genau im gleichen Stadium sind und sagen, wow, das ist aber ein geiles Bild, ja. Vielleicht sind da welche, die sind halt an der Stelle, wo du in 2 Jahren bist, und manche an der Stelle, wo du vor 2 Jahren warst. So, also, ne, da wird es immer welche geben, die finden das total toll. Also ich meine, hast du vielleicht auch schon mal erlebt, du hast halt irgendwie so ein, ja, ein Bild, was du jetzt so ein bisschen mittelmäßig findest und durch irgendeinen Zufall zeigst das irgendjemand oder irgendjemand sieht das dann. Er sagt, boah, ey, das ist ja der Hammer, das ist ja super. Und du denkst dir so, pff, ich hatte es eigentlich aussortiert, ne? Und da merkt man mal so ganz deutlich dieses Sender-Empfänger-Prinzip, ne? Das ist, das muss man sich einfach nur klar machen. Das ist im Endeffekt da sicherlich irgendwo eine kompatible Masse gibt, aber auch ganz viele, die im Moment vielleicht gerade eben nicht passen und dementsprechend es vielleicht nicht gut finden. Ne? Und da sollte man sich halt nicht so sehr von irre machen lassen von dieser ganzen Geschichte, sondern halt wirklich in erster Linie auf seinem eigenen künstlerischen Prozess, auf dem man sich sein Leben lang im Endeffekt bewegt, auf so einem Zeitstrahl, ja, und immer da an der Stelle, wo man gerade ist, für das, was man da jetzt gerade gut findet, und sich natürlich auch Inspirationen holen von anderen, sich natürlich auch anschauen, was machen andere, was gefällt einem daran, und es dann natürlich nicht unbedingt jetzt 1:1 nachmachen, sondern sich einfach überlegen, so wie, ja, was hat mir jetzt daran gefallen und wie kann ich das jetzt, sag ich mal, für meinen eigenen Schaffensprozess irgendwo ein Stück weit mir zu eigen machen, ne? Oder was kann ich daraus lernen?
Ja, also sich oder nicht in nur Kategorien wie gefällt mir oder gefällt mir nicht denken, sondern immer schauen, warum gefällt mir etwas oder gefällt mir etwas nicht und dann ja so ein bisschen eher den Dingen da auf den Grund auch zu kommen.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein schönes Beispiel, wenn man mal in ein Museum geht, ne? In einem Kunstmuseum, ob es jetzt moderne Kunst oder keine moderne Kunst ist. Ne? Also egal wie, man guckt sich diese Bilder dann an und da wird es welche geben, die einem gefallen oder nicht gefallen. Das können ja Bilder für sich hunderte, tausende Euro sein, die einem unter Umständen nicht gefallen. Okay, so, jetzt haben wir die Frage, ja, ist das Bild jetzt viel zu teuer oder ist man jetzt selber irgendwie nicht in der Lage zu erkennen, was das jetzt doch für ein Kunstwerk ist? Ne, also da muss man einfach mal drüber nachdenken. Andere finden es vielleicht ganz toll und geben da hunderte tausend Euro für aus. So, warum tun sie das? Ne, das sind sicherlich alles nicht nur Leute, die das als Wertanlage sehen, sondern vielleicht dann auch wirklich Kunstliebhaber, die sagen, Mensch, das ist ein großartiges Kunstwerk und dafür bin ich bereit, so viel Geld auszugeben. Und man selber sagt, so gut, ja, also ich würde es mir jetzt nicht unbedingt hinhängen. Ne? Also deswegen nochmal diese Subjektivität, zwischen dieser Sender-Empfänger-Geschichte und dem, was wir halt als Kunst irgendwo sehen. Und letzten Endes gehört halt die Fotografie natürlich auch mit dazu, egal auf welcher Ebene man sich da bewegt.
Hm. Ja, das muss man sich bewusst sein, um da dann nicht so den eigenen Weg zu verlassen und sich beirren lässt von den Meinungen dann anderer, die vielleicht an ganz anderen oder ganz andere Maßstäbe anlegen oder an ganz anderen Etappen in ihrer Entwicklung als Fotograf gerade stehen.
Eben. Denn guck mal, stell dir mal vor, du fängst heute an zu fotografieren, du bist natürlich jetzt noch nicht besonders gut, machst halt irgendwie ein Bild, so zeigst das jetzt 1000 Leuten, die jetzt nicht wissen, in welchem, dass du gerade erst angefangen hast, ja, davon kriegst du von 900, die sagen dir, das ist aber der letzte Scheiß, so, dann hörst du gleich wieder auf damit.
Ja.
Und im Endeffekt ist jeder dieser 900, die sagen, das ist der letzte Scheiß, irgendwann genau an der gleichen Stelle hat er gestanden, und wenn ihm dann da 900 Leute gesagt haben, das ist der letzte Scheiß, ja, dann hätte er gar nicht weiter gemacht an der Stelle. Deswegen, man muss da sehr vorsichtig sein mit diesem Thema Kritik. Wie äußert man Kritik anderen gegenüber? B, aber auch, von wem holt man sich Kritik? Von wem nimmt man Kritik an? Ne? Und das ist halt ein Thema, da kann man lange drüber diskutieren, aber es ist halt auch ein sehr fragiles Konstrukt. Ne? Also jemand, der Kritik äußert, sollte sich auch immer darüber bewusst sein, dass er damit natürlich auch einiges kaputt machen kann und damit auch eine Verantwortung übernimmt. Und da haben wir natürlich heute in den neuen Medien, so neu sind sie nicht mehr, aber im Internet und gerade in sozialen Netzwerken natürlich Leute, die halt einfach ohne Rücksicht und Verluste einfach alles niedermachen, was ihnen da vor die Flinte kommt, so, ne? Und da muss man halt einfach nur schauen, dass man das halt selber einordnen kann, was das für Menschen sind, und dass man da halt einfach sich mal ein Ei drauf pellen kann. Ja.
Was sind denn das für Teilnehmer, die an deinen oder in deinen Workshops und auf den Fotoreisen sind? Sind das in erster Linie welche, die noch ganz am Anfang ihrer Fotografie stehen, oder auch schon Fortgeschrittene?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe da wirklich ganz gemischte Gruppen. Da habe ich Anfänger dabei und ich habe Fortgeschrittene dabei. Und das klappt halt sehr, sehr gut. Man kann sich da sehr gegenseitig ein bisschen helfen, ein bisschen auch was abschauen. Und im Endeffekt, jeder ist da auf seinem Könnenstand und entwickelt sich im Grunde genommen weiter. Ne? Also ich bin da nicht der das so im Klassenzimmer artig dann irgendwie alle machen immer jetzt genau das Gleiche, sondern natürlich sind wir an wunderschönen Orten unterwegs und jeder fotografiert in erster Linie erstmal für sich, und ich gebe natürlich Tipps und ich bin als Ansprechpartner da und kann immer mal wieder helfen, aber im Endeffekt geht es darum, halt seine eigene Fotografie zu entdecken. Ne?
Mm. Ja. Verallgemeinern lässt sich sowas immer schwer, gerade das Thema Tipps in der Reisefotografie. Aber aus deiner Erfahrung, was sind so die größten Hürden, die Teilnehmer haben, und was sind so die Tipps, die du geben würdest, wie man sie überwinden kann?
Also ich finde, eine der spannendsten Geschichten natürlich auf solchen Reisen, gerade wenn man in, sag ich mal, etwas abgelegeneren Gegenden ist, ist natürlich irgendwo der Kontakt mit Menschen und das Fotografieren natürlich. Also ist natürlich immer das Ziel, auch schöne Fotos zu machen. Da muss man natürlich da auch ein bisschen behutsam mit umgehen, mit diesem Thema. Gerade wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, kannst du da natürlich nicht irgendwo in ein kleines bolivianisches Dörfchen einmarschieren, da irgendwie mit 10 Fotografen und dicken Kameras um. Und ja, also da muss man schon ein bisschen Sensibilität und auch wahren, und das versuchen wir halt immer so erstmal ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Also mein Partner vor Ort und ich, dass wir ein bisschen mal versuchen, irgendwo erstmal mit den Leuten zu sprechen, denen vielleicht auch die Situation zu erklären, und überhaupt erstmal, sag ich mal, den Türöffner auf eine nicht zu aufdringliche Art zu schaffen, dass man auch mal Fotos machen kann. Ne? Und in erster Linie geht es natürlich bei sowas auch immer, es ist immer ein Geben und Nehmen. Also man sollte auch natürlich Interesse für das haben, was diese Menschen da tun, und auch für die Situation vor Ort. Ne? Und ich finde es natürlich immer am besten, wenn man in eine Region kommt, wenn man vielleicht erstmal auch eine Zeit lang da verbringt. Das ist natürlich auf solchen Fotoreisen nicht immer möglich, dass man, weil man einfach nicht so viel Zeit an den einzelnen Orten hat. Aber grundsätzlich gerade als Individualreisender würde ich immer sagen, Mensch, vielleicht einfach mal 2 Tage irgendwie vor Ort sein und die Kamera auf dem Zimmer lassen. So überhaupt erstmal eintauchen, erstmal wahrnehmen, worum geht's hier eigentlich? Was ist eigentlich das, was mich jetzt an diesem Ort fasziniert? Überhaupt erstmal sich treiben lassen und die Essenz eigentlich so ein bisschen in sich aufzunehmen. Und dann hinterher kann man eigentlich viel besser dann auch Fotos machen, wenn man dann eigentlich weiß, worauf kommt's an. Es klappt, wie gesagt, auf den Fotoreisen natürlich nicht, weil du kannst keine Fotoreise mit jemandem machen und dann sagen, okay, die 2 Tage fotografieren wir jetzt mal nicht, ne? Also das funktioniert natürlich nicht. Dafür ist man auch zu kurz an den einzelnen Orten, aber nichtsdestotrotz manchmal auch versuchen, mal so ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen und überhaupt mal irgendwo erstmal einzutauchen. Und wenn es halt dann vielleicht nur eine halbe Stunde ist, dass man irgendwo mal über den Markt schlendert und sich einfach das Ganze mal anschaut. Oder bevor man die Kamera zückt, vielleicht auch erstmal mit den Menschen spricht, vielleicht auch mal, also ganz oft, wir kaufen dann halt auch auf den Märkten, ne? Also, dass man halt überhaupt erstmal was kauft, so, und dann kommst du automatisch ins Gespräch und dann sind die Menschen auch viel bereiter, dann auch, wenn man freundlich fragt, dann hinterher auch zu fotografieren. Und das ist halt auch etwas, wo halt die allermeisten natürlich, und ich nehme mich davon nicht aus, auch Schwierigkeiten mit haben, nämlich eben genau dieses dann halt auf Menschen zuzugehen und sie anzusprechen, ne? Und ob man sie fotografieren kann, weil es ist natürlich immer erstmal ein etwas forderndes, ein Wunsch, den man selber äußert, ne? Und ja, ich sag dann halt immer, im Zweifelsfall hast du ja nichts zu verlieren. Ne? Also jemanden anzusprechen, zu fragen, freundlich zu sein, zu lächeln, zu fragen, ob man ein Foto machen kann, im Grunde genommen kostet es nichts. Es ist einfach eine nette Geste. Und wenn derjenige dann sagt, nein, möchte ich nicht, okay, ja gut, dann halt nicht. Ne? Aber im Grunde genommen hat man ja da nicht viel zu verlieren. Aber trotzdem ist es schwierig, erstmal diese erste Hemmung zu überwinden für viele. Und ich glaube, das ist auch natürlich. Ich fänd's auch ganz schlimm, wenn jemand jetzt die Hemmung nicht hätte und einfach irgendwie drauf losstürzen würde und sagen, ist mir doch alles egal, ich knips hier und fotografiere hier alles, was mir vor die Kamera kommt. Ne? Da wäre ich dann der Erste, der einschreiten würde und sagen, sorry, also so machen wir das jetzt hier nicht. Ja, sondern man muss natürlich denjenigen, die man fotografiert, eine Menge Respekt entgegenbringen. Und das sollte man natürlich immer irgendwo im Hinterkopf behalten, gerade eben, wenn man in solchen Regionen unterwegs ist. Weil letzten Endes, wir sind halt dort Gast. Wir sind die Eindringlinge. Und oft wird man da sehr, sehr freundlich aufgenommen. Aber das muss man natürlich dann irgendwo auch sich erkenntlich zeigen, ne? Eben indem man die Leute halt nicht überfährt, ne? Indem man nicht zu fordernd ist.
Ja, definitiv. Also, und diese Herangehensweise immer mit Respekt und Einfühlungsvermögen auf die Menschen zugehen, das spiegelt sich letztlich auch in den Bildern anschließend wieder. Also es gibt natürlich Extrembeispiele oder auch Stilrichtung, gerade in der Street Photography, wenn man da sagt, es ist eben meine Art, ganz dicht an die Leute ranzugehen und mit Flash 50 Zentimeter vor dem Gesicht abzudrücken. Das ist vielleicht eine Art der Fotografie, eine Kunstform, aber in der Reisefotografie, da ist dieser Ansatz dann doch, wie du es eben beschrieben hast, der richtige, dass man sich Zeit nimmt, dass man die Leute oder den Leuten auch erstmal Zeit gibt, sich an die Situation zu gewöhnen oder in dieses Umfeld, in das man da als Fotograf eindringt. Und je vorsichtiger man sich da rantastet, desto einfühlsamer oder besser werden dann die Fotos im Endeffekt auch sein.
Ja, also ich finde, also es gibt ja eigentlich mal so zwei Herangehensweisen. Ne? Das eine ist, dass man halt so versucht, so unauffällig zu fotografieren. Damit hast du natürlich oft, sag ich mal, natürlichere Fotos, weil die Menschen dann nicht wissen, dass sie fotografiert werden. Das sollte man, also aus meiner Sicht, aber dann auch nur dann machen, wenn das halt irgendwo auch vertretbar ist, ja. Also ich würde da keine Menschen irgendwie in komischen Situationen oder wenn ich denke, das würde der jetzt nicht wollen, dann würde ich so ein Foto dann auch nicht machen oder auch nicht dann veröffentlichen oder zeigen, so, ne. Das andere ist halt eben dieses, dass man halt vorher fragt, da kriegst du natürlich immer etwas gestelltere Bilder. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch das Einverständnis desjenigen, den du da fotografierst, was sich dann aber auch oft, sage ich mal, auch in einem sympathischen Bild äußert. Ne? Also was ich persönlich für mich jetzt nicht machen würde, wäre, was du eben gerade sagst, irgendwie jemanden irgendwie die Kamera ins Gesicht halten, ja, auf so eine, sag ich mal, aufdringliche Art und Weise das Bild machen, dann mir das Geschimpfe hinterher anhören von dem, der sagt dann, ja, zu Recht, ne? Das geht mal gar nicht und dann hinterher sagen, okay, jetzt hat er auch noch doof geguckt und dann packe ich das Bild irgendwo im Bildband. Also ja. Das wäre nicht mein Ding.
Nee, mein Ansatz ist das auch nicht. Und ja, vielleicht gibt es da noch so den Zwischenweg aus dem, was du eben beschrieben hast, zwischen diesem Candid Approach, unbeobachtete Aufnahmen und diesen gestellten, dass man einfach ja vielleicht eine Kommunikation hat mit den Menschen und dieses gestellte Foto einmal macht und dann sich umdreht und wartet, bis derjenige sich dann wieder mit dem beschäftigt, was er vorher getan hat. Ne? Und dann hat man ja schon das gewisse die Erlaubnis und kann dann vielleicht noch mal ein bisschen natürlicheres Foto machen.
Genau, also was wir halt auch gerne machen auf den Reisen, ist dann halt wirklich auch beispielsweise mal mit Menschen, die da irgendwo, also haben wir es zum Beispiel in Peru, dass wir dann halt eine Bauernfamilie dann halt uns vorher anmelden, sagen, Mensch Leute, wir wollen gerne mal euch einfach zugucken, das auch vorher erklären, warum und so weiter, wer sind wir, warum möchten wir das machen? So, wir möchten gerne, wenn ihr auf dem Feld arbeitet, und es ist ja teilweise wirklich noch mit Ochse und Pflug und so, wir möchten einfach mal mit euch 2 Stunden verbringen und die Leute, unsere Fotografen, die werden halt fotografieren, ihr macht das, so, die kriegen natürlich dann, kriegen dafür dann halt auch einen Obolus von uns, dafür, dass sie das tun, aber dadurch ist dann natürlich auch eine Win-Win-Situation. Ne? Die verdienen ein bisschen Geld damit, die würden die Arbeit sowieso machen und sie wissen, Mensch, sie stören sich daran nicht, das heißt, sie sind, sehr schnell haben sie vergessen, dass wir da sind, die Sache ist abgesprochen, es ist für alle Parteien in Ordnung und die machen ihre ganz normale Arbeit auf dem Feld und wir können dabei Fotos machen. Also das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, weil im Grunde genommen, dadurch haben die was davon, sie verdienen ein bisschen was und wir haben halt schöne Fotos und im Endeffekt darum geht es uns ja. Ne?
Ja. Ja, das Motiv ist so, dass das eine, beziehungsweise wenn man über das, was wir jetzt gerade besprochen haben, Porträtfotografie oder ja ein bisschen Reportage, die Aktion an sich. Und dann gibt es ja aber noch ganz viele andere Elemente, die ein Bild interessant machen können und stimmungsvoll, wie zum Beispiel Licht. Das ist ja die entscheidende Zutat beim Fotografieren, schöne Lichtstimmung erkennen und diese dann auch umzusetzen. Hast du da ein paar Tipps, wie man sensibel für Licht werden kann?
Ja, im Grunde genommen wenig Schlaf, ne? Morgens früh aufstehen, abends spät ins Bett gehen. Und halt in den schönen Zeiten fotografieren. Also im Grunde genommen ist es ja so, ne, dass man das schönste Licht hast du natürlich in den Tagesrandzeiten. Das heißt im Grunde genommen, man muss dann halt ein bisschen, ja, sag ich mal, vielleicht das Frühstück dann erstmal ein bisschen später einnehmen und auf das ausgedehnte Abendessen auf dem Hotel dann vielleicht verzichten oder das dann halt relativ spät machen, dass man halt zu diesen Zeiten dann wirklich unterwegs ist. Und das hängt natürlich ein bisschen immer von der Region an, von der Jahreszeit, wie früh, wie spät ist das dann halt immer, wie lange dauert es, ja, wenn du in Äquatornähe unterwegs bist, dann musst du dich dann halt echt beeilen, weil da sind diese Übergangszeiten halt extrem kurz, da hast du keine blaue Stunde, da ist halt einfach Sonnenuntergang, zack, und dann ist es dunkel, ne, also deswegen, klar, da hast du natürlich das schönste Licht. Auf der anderen Seite, wenn man sich auf diese Zeiten beschränken würde, dann ja, dann hätt's halt hinterher irgendwie, wird's auch ein bisschen langweilig. Dann hast du hinterher irgendwie nur Sonnenuntergangsbilder oder nur so mit goldenem Licht Bilder. Und von daher denke ich, ist es schon auch wichtig, dass man auch zu anderen Zeiten unterwegs ist. Ne? Also ich kenne auch Fotografen, die sagen, nee, mach ich gar nicht. Also Mittagsfotografieren ist doof. Ja, aber es gibt natürlich auch viele Motive, die man auch zu anderen Tageszeiten umsetzen kann. So ist das ja nicht. Man muss dann sich halt immer auch, sagen wir mal, so ein bisschen das, ja, die passenden Motive suchen. Ne? Und selbst wenn ich hier in Hamburg unterwegs bin mit irgendwelchen Leuten zum Fotografieren, dann und man hat sich verabredet und dann ist es halt ein grauer Tag, ja, soll ja ab und zu mal vorkommen in Hamburg, dann muss man halt sich einfach überlegen, was man macht. Und dann kann man halt schöne Porträts machen unter Umständen mit der richtigen Technik. Und also man findet eigentlich immer auch Motive, die bei unterschiedlichstem Wetter und unterschiedlichstem Licht funktionieren. Ja, aber man muss sich natürlich da auch und dann ein bisschen darüber bewusst sein, was funktioniert wann und wie kann ich das dann umsetzen.
Ja, schlechtes Wetter oder Licht gibt es eigentlich nicht, wie du es gesagt hast. Eben jede Situation hat so seine Vor- und Nachteile. Ein ganz bedeckter Himmel, dann sind die, ist das eben wie eine große Softbox und man muss dann schauen kann dann auch das Beste draus machen und konzentriert sich dann an dem Tag vielleicht auf Porträtfotografie, wie du es gesagt hast, ne? Also
genau. Ja, es gibt auch andere Tage, da hast du strahlend blauen Himmel und denkst du, Mensch, ja, für eine Landschaft hätte ich gerne jetzt noch ein paar Wölkchen, ne? Aber meistens ist man halt nicht bei Wünsch dir was. Und ja. Man muss die Sachen dann einfach so nehmen, wie sie kommen. Und es sei denn, du hast natürlich den Luxus, du bist irgendwo, kannst da 4 Wochen bleiben und sagst nur, ich möchte jetzt halt in diesem Ort genau die und die Bilder machen. Ja, da musst du halt drauf warten, dass die Bedingungen passen. Aber das wäre jetzt halt letzten Endes auch nicht mein Ansatz. Also ich bin da immer lieber, also ich bin da zu umtriebig für, um lange auf Motive zu warten. Ne? Also ich bin auch, wenn es irgendwie, also ich zum Beispiel beim Tiere fotografieren, also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann da in sich in so einen Ansitz dann da irgendwie eine Stunde oder manche sitzen da tagelang drin, ja, warten, dass dann irgendwo, wann die Tiere ins Wasserloch kommen. Also das ist mir auch viel zu langweilig. Also ich bin ja lieber irgendwie unterwegs und mache meine Bilder und springe ein bisschen rum und bewege mich und suche mir andere Standorte und so. Aber das, da muss jeder so sein eigenes Ding finden, ne?
Ja, aber das finde ich interessant, was du gesagt hast, oder dass man gerade so die Rahmenbedingungen oder die Beschränkung, die einen so eine Fotoreise auferlegt, wie dass man nicht so viel Zeit wie man möchte vielleicht an einem Ort verbringen kann, weil man weiter muss, und dass man halt immer versucht, mit den jeweiligen Rahmenbedingungen, die man gerade vorfindet, in der Zeit, die man zur Verfügung hat, eben das Beste daraus zu machen. Das ist ja auch eine kreative Herausforderung, der man sich da stellen muss.
Absolut, ich meine, anders geht's natürlich auch gar nicht, ne? Auf so einer Fotoreise hast du natürlich immer einen gewissen Zeitplan, du hast ein Programm dir vorher überlegt, wo du halt verschiedene Stationen natürlich den Teilnehmern zeigen möchtest. Ja, und wenn du dann natürlich irgendwie einen Tag oder sagen wir mal, meistens planen wir ja 2-3 Tage dann an so einem Ort, sagen wir mal, ein bisschen Patagonien unterwegs, und dann bist du da irgendwo am Fitzroy-Massiv, so, dann bist du halt da 3 Tage in El Chalten und ja, und die 3 Tage hast du. Wenn es jetzt 3 Tage regnet, und der Fitzroy dicht ist, dann siehst du ihn halt nicht so. Ne? Das ist sehr ärgerlich, aber im Endeffekt ändern kannst du es dann natürlich auch nicht auf so einer Reise. Ne? Wenn du jetzt privat dahin fährst, hast ja meistens auch einen Plan. Ne? Kannst du auch nicht unendlich verlängern, es sei denn, du bist halt so flexibel unterwegs, dass du sagst, ist mir egal, ich bleibe jetzt so lange hier, bis ich den frei habe. Und die Statistik sagt, glaube ich, der ist irgendwie 3 Tage im Monat, ist er offen sichtbar. Bisher hatten wir jedes Mal Glück, wenn wir da waren, aber das kann man natürlich nicht versprechen. Das ist halt so.
Ja. Ja, sehr viele unvorhergesehene Dinge, die da passieren können. Du hast bestimmt auch viele, viele lustige Dinge und Geschichten schon erlebt auf deinen Reisen. Kommt dir da irgendwas in Sinn?
Das ist, glaube ich, sehr spontan, ja. Das ist immer mit den Anekdoten so eine Sache. Ja, also ich glaube, natürlich sind eigentlich jeder Tag gibt auf so einer Reise, je nachdem auch mit welchen Gruppen du unterwegs bist, aber ich habe eigentlich fast immer Glück mit meinen Gruppen und ich habe auch viele, die als Wiederkehrer dann auch wieder mitkommen auf die Reisen und das freut mich natürlich insbesondere sehr, das heißt ja, dass es ihnen gefallen hat und das sind immer die lustigen Episoden, die sich dann halt wirklich aus den Situationen auch heraus ergeben, aus der entsprechenden Gruppendynamik, die sich da natürlich dann bildet. Und ja, es ist eigentlich fast immer so, dass die Leute wirklich wahnsinnig viel Spaß miteinander haben. Ich glaube, das ist halt auch das Coole bei diesen Fotoreisen, dass halt alle irgendwo so auf dem gleichen, ja, den gleichen Spleen haben, ne? Alle das gleiche Hobby haben irgendwie. Die wollen halt alle schöne Fotos machen und interessieren sich irgendwie für Fotografie. Das heißt, der große Vorteil ist, also wenn du mir vor 10 Jahren erzählt hättest, dass ich irgendwann mal als Reiseleiter unterwegs bin, hätte ich gesagt, du hast ja echt einen absoluten Vogel, ja. Aber das ist halt was völlig anderes, als wenn man jetzt irgendwie ein Reiseleiter bei Neckermann oder sonst irgendwas, sondern im Grunde genommen, man geht mit Leuten, die halt Bock haben zu fotografieren, gemeinsam auf Fotojagd so, ne? Und das ist halt das Coole, alle haben irgendwo so die gleiche Verrücktheit im Kopf, dass sie halt unbedingt irgendwie schöne Fotos machen wollen, dass es ihnen nichts ausmacht, morgens früh aufzustehen und aufs Frühstück zu verzichten, um einfach einen geilen Sonnenaufgang zu fotografieren. So, ja, und das verbindet allein schon mal. Das heißt, du hast Leute, die irgendwo auf einer Wellenlänge sind. Und das ist der riesen Vorteil, sonst würde ich das auch nicht machen. Und dadurch hast du so eine gewisse Grundharmonie in der Geschichte drin. Und die Leute verstehen sich normalerweise eigentlich vom ersten Tag an ganz gut und haben dann unglaublich viel Spaß. Sie treffen sich dann teilweise auch hinterher nach den Reisen noch und es entstehen neue Freundschaften. Das finde ich halt ganz klasse dabei.
Ja. Oh, ja, kann viel, viel draus entstehen aus so einer Reise, wenn man da so viel intensive Zeit miteinander verbringt. Ja, super.
Absolut, ja.
Gunther, welchen Wert hat denn für dich persönlich die Fotografie? Ist das eher so eine Form, Erinnerungen festzuhalten an schöne Momente, die du erlebt hast, oder ja, landschaftliche Schönheit einzufangen, oder gibt es darüber hinaus noch eine andere Bedeutung, die Fotografie für dich hat?
Naja, ich habe sag ich mal, ich bin ja in der luxuriösen Lage, dass ich halt nicht kommerziell fotografieren muss. Das heißt, also ich gehe nicht los und mache Fotos, damit ich die hinterher verkaufen kann. Also das ist schon mal, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Voraussetzung, dass man halt eben sein eigenes Ding macht. So, ne? Und ich muss sagen, ich lasse mich da eigentlich wirklich gerne treiben. Also ich habe einfach, ich lasse das auf mich zukommen, worauf ich Lust habe, es zu fotografieren und schaue dann, was dabei rauskommt. Und oft gehe ich dann hinterher durch meine Bilder durch. Ich meine, natürlich fotografiert man dann viel auf solchen Reisen auch, aber ich gehe dann hinterher einfach durch und dann schaue ich einfach, was spricht mich jetzt auch wirklich davon an? Wenn ich die Bilder zum ersten Mal auf dem Monitor sehe, dann ist es ja fast so, als ob es für mich dann nach so einer Zeit, wenn du dann irgendwie ein paar tausend Bilder gemacht hast, ist es ja fast ein fremdes Bild, was du da als erstes siehst, auch wenn du es selber gemacht hast. Aber so gehe ich eigentlich hinterher ran, schaue mir die Bilder an und dann plötzlich, dann flasht mich ein Bild und sage, boah, das könntest du jetzt irgendwie, da habe ich jetzt richtig Bock, das irgendwie zu bearbeiten, dann nochmal ein bisschen, vielleicht einen Bildausschnitt und nochmal an den Kontrasten zu arbeiten und vielleicht machst du es dann doch in Schwarz-Weiß und so. Ne? Also dieses, und das macht mir unwahrscheinlich viel Freude, quasi diese Bilder dann zu entdecken und dann hinterher festzustellen, Mensch, das gefällt mir. Ob das dann jetzt wirklich nur als Erinnerung ist oder es ist einfach in diesem Moment, es hat mir beim Fotografieren Spaß gemacht, es hat mir beim Bearbeiten Spaß gemacht und vielleicht hänge ich es mir hinterher an die Wand oder ich zeige es im Blog und freue mich, wenn es dann halt anderen Leuten auch gefällt. Und ja, vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein Bildband. Das ist immer auch so eines dieser Projekte, die irgendwo so latent immer als To-Do vor einem her schweben, aber hätte ich natürlich schon Bock drauf, natürlich die Bilder auch irgendwann mal in einem schönen Bildband zu haben. Also was ist natürlich, auch Fotobücher sind toll, ne, um sich Bilder anzuschauen, gemütlich durchzublättern. Also kann ich nur jedem empfehlen, dann aus den Highlights von Reisen oder von anderen Shootings wirklich mal ein Fotobuch zu machen. Das ist eine ganz tolle Sache.
Ja, ein ganz anderes Gefühl, das so vor sich zu haben oder in der Hand etwas zu halten in gedruckter Form. Also ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass man die Fotos nicht immer nur am Rechner betrachtet, am Bildschirm.
Absolut, ja.
Mhm. Ja, auf Reisen ist es ja so, da kommt man an Orte, exotische Orte und wird überflutet mit neuen Reizen und entdeckt so viele Dinge, die man interessant findet und die man gerne fotografieren möchte. Wenn man dann zu Hause wieder ist, dann hat man häufig das gegenteilige Gefühl und denkt, oh ja, hier kenne ich alles und was soll ich hier fotografieren? Das ist ja, denke ich mal, eine Situation, die viele kennen. Wie gehst du davor oder welche Ratschläge hast du, um auch vor der eigenen Haustür den Spaß und den Antrieb nicht zu verlieren, mit der Kamera rauszugehen?
Ja, ich höre das immer wieder und ich sage dann immer wieder, ja Mensch, aber es gibt doch wirklich überall so wahnsinnig viel zu entdecken. Es ist ja eben nicht immer gleich. Es ist ja, das Wetter ist anders, die Jahreszeiten sind anders. Und ich habe mal selbst vor der eigenen Haustür, ja, gibt es 360 Grad, in die man in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Und wenn man in die nächste Stadt fährt, sich mal 20 Kilometer ins Auto setzt, also keiner kann mir erzählen, dass er alles irgendwie in dem Umkreis irgendwie alles schon fotografiert hat. Also das kann gar nicht sein, ja. Und wenn das so ist, dann sollte man sich mal ein Makroobjektiv draufpacken und sich irgendwo ins Heu legen oder ins Gras legen und dann wird sich eine völlig neue Welt erschließen, wo man auf einem Quadratmeter so viele Fotos machen kann, ja. Also deswegen, das gibt's gar nicht, dass man alles abfotografiert hat. Und ich glaube halt einfach wirklich loszugehen und ich sag mal so, das muss ja noch nicht mal so eine Stadt wie Hamburg sein. Also auch in Hamburg, da kannst du 100 Jahre fotografieren und wirst immer wieder neue Motive entdecken. Ne? Also auch in kleineren Städten oder auch in kleinen Dörfchen. Also es gibt doch überall unwahrscheinlich viele Motive. Also ich habe das auch schon oft erlebt, wenn ich dann mal irgendwo in so einer, sag ich mal, eher begrenzten Region zum Beispiel mal einen Workshop gemacht habe. Du kommst ja in 3 Stunden vielleicht manchmal gerade mal 100 Meter weit. Ne? Also das ist ja nicht, du machst ja keine Strecke da beim Fotografieren, einfach weil es eben so viele Motive gibt und die es zu entdecken gilt. Und ich glaube, wenn jemand sagt, ja Mensch, das ist mir alles hier zu langweilig, ich muss unbedingt verreisen, weil ich hier keine Motive mehr finde, dann macht er irgendwas falsch. Ne? Dann sucht er nicht nach Motiven. So, dann sucht er vielleicht nach Postkarten, Bildern, die er fotografiert. Also wenn man in eine Stadt fährt und sagt, okay, ich möchte jetzt einfach nur die Motive, die sowieso schon 1000 Mal bei Instagram oder sonst irgendwo gesehen habe, jetzt auch fotografieren, dann bist du natürlich schnell durch, ne? Aber sobald du dich halt selber auf die Suche nach deinen eigenen Motiven machst, ist es unendlich.
Ja, ne? Absolut.
Und vielleicht ist die Fotografie auch etwas, was einem hilft, auch die eigene Umgebung mal mit ganz anderen Augen zu sehen. Nämlich, wenn man sich mal ein Thema vornimmt, ein fotografisches Thema, sagen wir mal beispielsweise, keine Ahnung, Bilder mit Freistellung, nur mal so als ein Beispiel. Und dann losgehen und sagst, so, jetzt will ich mal mit experimentieren. Dann hast du doch sofort ja ein Universum an Bildmöglichkeiten erschlossen. Und nächsten Tag sagst du, okay, ich will jetzt mal was, nimmst dir ein anderes Thema vor.
Ne? Ja. Ja, ganz, ganz toller Tipp. Also, dass man sich selber Themen setzt, ob das jetzt für einen Tag ist, sagt, ich mache heute, konzentriere ich mich nur da drauf und am nächsten Tag was ganz anderes, oder man nimmt sich eine Serie vor, die man über einen längeren Zeitraum verfolgt. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie man flexibel bleiben kann und so ein bisschen die abgetretenen Pfade verlässt und da mehr Spaß und Flexibilität reinbringt in das Ganze.
Ja, ich finde solche Projekte ganz toll, ne? Also was du sagst, dass man sich einfach wirklich mal ein Projekt vornimmt und das dann aber auch durchzieht. Ne? Das muss jetzt nicht sein, irgendwie 365 Tage, 365 Bilder oder so, ne? Aber einfach ein Projekt, wo man sagt, beispielsweise, ich nehme jetzt mal vor, ich mache ein Fotobuch mit Schwarz-Weiß-Bildern von meinem Ort. Dann ist das Ziel, das Fotobuch entsteht. Kann man sich noch vornehmen, keine Ahnung, sagen wir mal 40 Seiten so. Das heißt, du brauchst mindestens 40 Bilder oder sagen wir mal 40 Bilder dafür. So, und diese 40 Bilder, da gehst du los und dann fotografierst du die über mehrere Tage hinweg, machst dir Gedanken darüber, was passt denn, und ja, dann bearbeitest du sie, machst das Fotobuch so und dann kannst du hinterher drauf stolz sein, dass du dieses Projekt abgeschlossen hast, kannst es dann hinterher zeigen, kannst sagen, Mensch, hier, kannst es dir ins Regal stellen, das war ein tolles Projekt. So, und ich glaube, das ist eine schöne Sache, dass man so in Projekten denkt, weil sonst ist es ja oft so, ja, gehst irgendwie fotografieren, ja, dann, ach, die Bilder, die vom letzten Mal sind ja noch auf der Kamera, die habe ich mir überhaupt noch nicht angeschaut. Ja, und dann ist es aber auch so, ach ja, und irgendwann lässt dann die Lust nach und ach, eigentlich habe ich sowieso auch schon gar keine Zeit, irgendwie Bilder zu bearbeiten. Das höre ich auch mal ganz oft. Ja, ich fotografiere ganz gerne, aber zum Bearbeiten habe ich keine Zeit. Ich sage dann immer, ja, das ist ungefähr so wie der Angler, ne, der losgeht zum Angeln, aber seine Fische nicht isst. So, ne? Irgendwie das, weiß ich nicht, also irgendwie passt das nicht, ne? Also wenn ich fotografiere und da Spaß dran habe, dann möchte ich mir doch die Bilder, da freue ich mich doch drauf, mir die Bilder hinterher anzuschauen und mich mit denen dann auch nochmal in der Nachbearbeitung zu beschäftigen. Da geht doch die Kreativität weiter im Endeffekt. Das ist ja nicht nur so, dass kreativ ist ja nicht nur das Fotografieren, sondern heute, man hat so tolle Möglichkeiten in Lightroom oder anderen Programmen. Da geht's jetzt nicht darum, die Bilder zu manipulieren oder sonst irgendwas, aber sondern einfach hinterher auch nochmal kreativ drüber nachzudenken. Fängt ja schon bei der Bildauswahl an. Welches Bild nehme ich denn jetzt hinterher? Das ist ja auch schon wieder kreativ. Oder wie setze ich denn jetzt zum Beispiel nochmal einen Bildbeschnitt? Wie setze ich den Weißabgleich? Auch wieder ein kreativer Aspekt. Wie setze ich die Kontraste? Oder wie wandle ich es in Schwarz-Weiß? So, das heißt, das ist ein hochkreativer Prozess, der dann hinterher zu dem endgültigen Bild führt. Das haben die Leute früher ja in der Dunkelkammer auch gemacht. Da haben die dann noch stundenlang, tagelang teilweise an den Bildern rumexperimentiert mit verschiedenen Papieren, mit verschiedenen Entwicklern, mit Abwedeln, Nachbelichten, was noch immer alles, ne? Und bis dann hinterher wirklich dieser Abzug da war, ne? Hat ja auch keiner gesagt, naja, hast du das bearbeitet, das Bild? Warst du mit deiner Dunkelkammer? Ne? Es ist manchmal so abstrus, wenn die Leute dann so sagen, nee, ich möchte, dass mein Bild so, wie es aus der Kamera kommt, will ich es hinterher. Ich muss schon beim Fotografieren, wenn du beim Fotografieren alles richtig machst, dann kommt das Bild so schon aus der Kamera. Ist Quatsch. Hm.
Ne? Ja, den Anspruch ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man den hat, also schon so zu fotografieren, dass möglichst viel passt, aber ich finde auch sich im Anschluss auch noch in der Nachbearbeitung oder in der Bildbearbeitung mit den Fotos zu beschäftigen, hat so einen unheimlichen Wert auch nochmal, an dem man als Fotograf wachsen kann, einfach zu schauen, auch was man da fotografiert hat, welche Perspektive man gewählt hat und so all unbewusste Dinge nochmal bewusst wahrzunehmen, um sich dann vielleicht beim nächsten Mal anders sich zu entscheiden oder zu sagen, oh, das habe ich jetzt aber wirklich gut erkannt und weiß, dass man viele Dinge schon unterbewusst richtig umsetzt.
Ja, wobei bei mir ist das ganz oft so, dass ich halt bewusst so fotografiere, dass die Bilder erstmal scheiße aussehen, wenn sie aus der Kamera kommen. Okay. Ja, nee, muss man so sagen, einfach weil ich weiß, dass ich dann in der Bearbeitung hinterher mehr rausholen kann. Ja, also nur mal einfaches Beispiel, ja, dass man halt versucht, die Lichter nicht ausfressen zu lassen, damit man hinterher die Möglichkeit hat, damit man die hinterher in der Nachbearbeitung nicht verliert. Das heißt, du hast oft Bilder, die sind halt relativ dunkel, wenn sie aus der Kamera kommen. Also bei mir ist das zumindest so. Ich bin auch meistens der, wenn ich da irgendwo draußen mit dem Stativ stehe, neben anderen, da sehen die Bilder, sehen bei mir auf dem Display immer scheiße aus. Wenn die Leute da vorbeigehen, sagen mal, der hatte echt keine Ahnung davon. Ne? Aber weil ich von vornherein weiß, dass ich sie hinterher bearbeite und mit dieser Technik hinterher mehr rausholen kann. Ne? Oder ich nehme beispielsweise, wenn du, sagen wir mal, Architektur machst mit stürzenden Linien und nimmst von vornherein halt einen größeren Bildausschnitt, damit du hinterher weißt, dass du die Linien hinterher wieder korrigieren kannst und das Ganze nicht zu eng beschnitten ist, so. Ne, nur mal so als zwei Beispiele. Deswegen finde ich eigentlich heute in der Digitalfotografie eben diese Aussage, ich muss so fotografieren, dass das Bild schon auf dem Display toll aussieht. Deswegen habe ich vorhin das auch so salopp gesagt, das ist Quatsch. Weil es eigentlich wirklich so ist, weil das, was du auf dem Display siehst, ist nur das, was die Kamera dir entwickelt. Und da haben ja viele Kameras heute zum Beispiel auch diese Flat-Profile, oder Lockkurven oder sowas, dass man halt eher ein sehr flaches Bild auf dem Display sieht, damit du gut beurteilen kannst, wie dieser große Kontrastumfang, den du da gerade aufgenommen hast, im Grunde genommen, wie viel davon auf deinem Sensor gelandet ist, damit du dann hinterher in der Nachbearbeitung die Möglichkeit hast, daraus ein wirklich schönes Bild zu machen. Also ich warne immer so ein bisschen davor, Leuten, die da stundenlang an ihren Kameras rumfummeln, damit das Bild auf dem Display gut aussieht. Das ist vergebene Liebesmühe aus meiner Sicht. Das geht hinterher am Monitor viel, viel besser, weil du da viel, viel besser sehen kannst, was du da eigentlich tust.
Ja, oh, ja, guter Hinweis. Du ja, gibst dein Wissen auf verschiedene Art und Weisen weiter. Über die Reisen haben wir schon gesprochen. Du hast auch eine ganz tolle Seite, einen Blog, für den du auch schon einen Preis gewonnen hast. Als bester Fotografieblog war das, glaube ich, ne, vor einigen Jahren.
Ja, also ich bin da nicht so aktiv, versuche da irgendwelche Preise einzuheimsen, aber damals war das natürlich irgendwann mal als bester Fotoblog des Jahres gewählt worden bei der Foto-Community, aber darum geht's mir eigentlich gar nicht. Also ich versuche halt irgendwo, weil ich glaube, diese Didaktik, die ich da erarbeitet habe und auch in den Workshops weitergebe, ich glaube, dass die wirklich gut ist, weil ich da unglaublich viel Feedback auch von Leuten bekomme, die sagen, Mensch, ich hatte vorher irgendwie schon gar keinen Spaß mehr an der Fotografie, weil ich dann noch irgendwelche zig Kurse gemacht und jeder hat mir was anderes erzählt. Und dann sagen, Mensch, aber so wie du es erklärst, ist ja wirklich super einfach und hilft mir schnell eigentlich dahin zu kommen, wirklich über meine Kreativität in meine Bilder zu packen. Und das ist mir halt eigentlich wichtig, dass ich irgendwie, also wenn ich Menschen helfen kann, irgendwie Spaß an der Fotografie wiederzufinden und irgendwie zu ihrem individuellen Bildstil zu kommen, dann treibt mich das wirklich an. Und ich habe mir halt überlegt, einfach, ich kann gar nicht so viele Workshops und Reisen machen, das geht nicht, ne? Ich habe dir ja vorhin am Anfang erzählt, womit ich eigentlich mein Geld verdiene, ja. Also deswegen, das funktioniert nicht. Und da ist natürlich der Blog oder auch das Buch, was ich geschrieben habe, eine Möglichkeit, viel mehr Menschen zu erreichen, die sich da ihre Tipps abholen können. Und ja, wo ich halt irgendwo auch da bin und mein Wissen vermittle. Zwar dann nicht persönlich, aber doch auf eine Art und Weise, glaube ich, die genauso gut funktioniert. Und ja, freue mich natürlich über jeden, der da mal vorbeischaut auf dem Blog und vielleicht auch den Newsletter abonniert. Das sind immer wieder mal spannende Tipps. Ich bin da nicht so ganz der, schon allein wegen meiner Vergangenheit, nicht ganz so der die Technik da ganz außen vor lässt, sondern ich teste dann auch mal eine neue Kamera oder stelle mal ein bisschen Equipment vor. Also das passiert dann auch mal.
Ja, das interessiert ja aber auch genug Leute und gehört ja auch irgendwo mit dazu zur Fotografie.
Ja, ja, klar.
Ja, ja, und ein weiterer Kanal, auf den du deine ja oder Tipps weitergibst, ist der YouTube-Kanal, der Fotoschnack, den du schon seit einiger Zeit oder seit vielen Jahren zusammen mit Patrick Ludolf machst, einmal pro Monat. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen. Also das finde ich ja auch ein sehr, sehr spannendes Format.
Ja, im Grunde genommen sitzen wir einmal im Monat zusammen und ja, schnacken halt über Fotografie. Das ist halt immer ganz ganz lustig. Wir sind machen jetzt seit, ja, ich glaube 2 Jahren ungefähr, ein bis 2 Jahren ungefähr jetzt eine Live-Sendung bei YouTube einmal im Monat. Das ist natürlich schon spannend, weil man wirklich da nicht schneiden kann und nichts machen muss. Also nicht schneiden kann, aber auf der anderen Seite ist das natürlich für uns auch der Vorteil, dass wir nicht schneiden müssen hinterher. Und ja, da sind wir halt einfach, sprechen halt über Fotografie, was uns so projektmäßig umtreibt, zeigen Bilder, versuchen auch ein bisschen mit den Zuschauern zu interagieren. Und ja, das ist, glaube ich, immer relativ kurzweilig. Also wir haben da regelmäßig eine ganz stabile Zuschauerschaft von irgendwo, sagen wir mal, 700-800 Live-Zuschauern, die da halt dann dabei sind. Die können sich dann während der Sendung auch im Chat austauschen. Und dann hinterher steht das natürlich bei YouTube zum nachträglichen Ansehen auch zur Verfügung für die, die live nicht dabei sein können. Und da haben wir auch relativ viele Zuschauer dann, ich sag mal so, in den ersten Wochen sind dann, kommen dann schon mal schnell auf 20.000 Zuschauer. Das ist natürlich toll, weil man damit auch eine Menge Leute erreicht. Und ja, wir versuchen halt immer mal wieder was Neues reinzubringen und auch mal ein bisschen kontrovers zu diskutieren. Paddy und ich sind da auch sicherlich sehr unterschiedliche Typen, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, was die Fotografie angeht. Und das ist halt auch immer ganz lustig, weil wir uns natürlich da auch manchmal ein bisschen freundschaftlich fetzen, was manche Themen angeht. Also ja, ist auf jeden Fall immer ganz unterhaltsam, glaube ich.
Ja, definitiv. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Die Links zu diesen erwähnten Kanälen, die ja finden die Hörerinnen und Hörer dann in den Notizen zu dieser Folge. Gibt es sonst noch andere Anlaufstellen im Internet, wo man mehr über dich erfahren kann?
Naja gut, ich bin natürlich auf den sozialen Netzwerken auch irgendwo präsent, wobei ich immer finde, da wird mittlerweile so viel gefiltert bei Facebook und Konsorten. Das heißt also, wenn sich jetzt jemand wirklich für das interessiert, was ich mache, dann empfehle ich halt immer wirklich den Newsletter zu abonnieren, weil da schreibe ich dann halt auch wirklich persönlich. Das kommt auch nicht so häufig vor, weil ich will die Leute auch nicht irgendwie mit irgendwelchen E-Mails zu spammen, aber wenn es halt wirklich neue Neuerungen gibt, auch abseits der regelmäßigen Blogposts, dann gibt's halt irgendwie, keine Ahnung, alle 2 Monate mal ein Newsletter, wo ich dann halt auch wirklich mal über neue Reisen berichte, und für diejenigen, die halt auch gerne mal bei einer Reise dabei sein wollen, ist halt auf jeden Fall der Newsletter der erste Ansatzpunkt, weil die Reisen sind in der Regel so schnell ausgebucht, dass ich gar nicht dazu komme, die auf dem Blog zu veröffentlichen. Die sind dann halt immer schon kurz im Newsletter announced und dann sind sie ja eigentlich auch schon wieder weg, die paar Plätze.
Oh, wo geht's denn als nächstes hin für dich?
Ich fliege jetzt in anderthalb Wochen nach Norwegen. Da mache ich jetzt 2 Nordlichtreisen. Ich bleib dann gleich da oben jeweils eine Woche mit 2 Gruppen. Ja, bin dann 2 Wochen da oben. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das ist eigentlich ganz toll, weil es mal was ganz anderes ist. Ne? Man ist in einer, ja, also es ist irgendwie, hat auch eine gewisse Gemütlichkeit, im Winter da oben zu sein. Jetzt sind wir ja Ende Februar, da wird's also auch schon wieder hell tagsüber. Das heißt, man hat nach wie vor diese tolle lange Übergang, dieses tolle Licht irgendwie auch tagsüber. Ja, und nachts versuchen wir dann natürlich irgendwo Nordlichter zu finden. Und ja, gelingt uns auch meistens, weil wir einen sehr, sehr guten Guide da vor Ort haben, der dann auch die entsprechenden Stellen kennt und sich sehr gut mit dem Wetter vor allen Dingen auskennt. Also mit den Nordlichtern ist es eigentlich nicht so die Frage, ob Nordlichter da sind, sondern eher die Frage, wo finden wir die Lücken in den Wolken, um sie dann auch fotografieren zu können.
Ja, das ist relativ kurzfristig, also da sind die Plätze ja wahrscheinlich schon alle weg.
Schon lange weg.
Wahrscheinlich, wenn das Interview rauskommt, ist die Reise oder bist du auch schon unterwegs.
Ja, das kann sein, ja.
Also aber für alle, die mal Interesse haben oder Lust bekommen haben, mit dir auf Reisen zu gehen, die ja abonnieren am besten deinen Newsletter und erfahren dann von deinen zukünftigen Projekten.
Genau.
Wunderbar, alles klar, Gunther. Dann danke ich dir nochmal ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Reisefotografie zu sprechen. Und ja, ich hoffe, wir lernen uns irgendwann auch mal persönlich kennen.
Ja, das würde mich sehr freuen. Wir sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Und ja, ich bedanke mich auch recht herzlich bei den Hörern, die zugehört haben. Und ja, freue mich sehr, dass ich heute hier sein konnte.
Alles klar, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war das Interview mit Gunther Wegner über Reisefotografie, Fotoreisen und Zeitrafferfotografie. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du mehr über diese Themen erfahren möchtest, dann schau auf Gunthers Webseite vorbei. Dort findest du alle weiteren Informationen. Wie immer würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du auf iTunes gehst und mir dort eine kurze Bewertung und Rezension hinterlässt. Das hilft, diese Show in Zukunft noch ein bisschen sichtbarer zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kai.